wenn ich jetzt hier aufgeben würde, ich würde zum Beispiel doch in die Allgemeinmedizin gehen oder doch vielleicht in eine andere Fachrichtung gehen, dann würde ich aufgeben. Für die Generation, die nach uns kommt, für das, was meine Mutter geleistet hat und für das, was ich selber geleistet habe. Und das werde ich auf Biegen und Brechen einfach nicht tun.
Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Bei dem Glas Whisky unterhalte ich mich mit erfolgreichen Menschen. Sie erzählen, was sie antreibt, woran sie scheiterten und was sie letztlich so erfolgreich macht. Lass dich inspirieren von Menschen, die Whisky aus dem kleinen Glas trinken, das Leben aus dem großen. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Dilek Gürsoy. Dilek hat sich eine Spitzenposition in einer Branche erarbeitet, bei der ein hoher Frauenanteil noch ein ferner Wunsch ist, in der Herzchirurgie. Als Tochter türkischer Gastarbeiter begann sie ihre Karriere als Ärztin hier in Deutschland, arbeitete sich zur renommierten Herzchirurgin und war 2012 die erste Frau in Europa, die einem Menschen ein Kunstherz implantierte. Für ihre Arbeit wurde sie dann 2019 mit dem Titel Medizinerin des Jahres ausgezeichnet. Im Gespräch unterhalte ich mich mit Dilek über besondere Charaktereigenschaften. Wir sprechen auch darüber, warum manche Männer Frauen Steine in den Weg legen und wie es sich anfühlt, ein schlagendes menschliches Herz in Händen zu halten. Ich wünsche dir viel Freude hier im Club mit Dr. Dilek Gürsoy. Dilek, ich habe kürzlich in der Tagesschau einen Artikel gelesen, haben die eine Studie beschrieben vom Weltwirtschaftsforum und da ging es darum, um die Gleichstellung, Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der Berufswelt. Und da stand in dem Artikel und in der Studie, dass sich das annähert. Wenn man den Artikel aber weitergelesen hat, war auch eine Zeitangabe, wann sich das mit der aktuellen Geschwindigkeit angenähert haben soll. Und zwar sind das 132 Jahre. Mhm. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
Ja, in der Medizin kannst du nochmal 100 drauf tun. Okay. Weil das ist ja schon, ich meine, es ist ja gut, dass wir darüber reden. Es bewegt sich auch sehr viel. Viele Frauennetzwerke sind unterwegs. Aber es ist natürlich viel zu langsam alles, ohne Frage. Und ich als Medizinerin will ja diese Welt ja auch, also diese Gleichstellung, Gleichberechtigung auch in unserer Medizinerwelt, vor allem in der Chirurginnenwelt. Da bemühe ich mich hier nicht nur alleine, sondern auch viele andere auch. Da ist aber halt noch mehr Bedarf. Wenn wir über Gleichstellung und so weiter reden, ne, sieht man das in DAX-Unternehmen, im Management wird darüber diskutiert, aber niemand diskutiert darüber in der Medizin. Und das ist ziemlich nervig, weil ich auch gerade, wenn ich hier mit vielen Mentees aus der Medizin, aus der Medizinbranche mich unterhalte, höre ich dasselbe Leiden, was ich vor 20 Jahren gehabt habe. Und das kann es ja nicht sein. Ja, und ich befürchte, wenn wir uns da jetzt nicht ein bisschen bewegen und dann so Menschen wie mich, wie ich, dann sich nicht wagen, etwas zu sagen, dann wird sich gar nichts ändern.
Woran meinst du, liegt das, dass diese Geschwindigkeit in der Medizin nochmal deutlich verlangsamt ist? Dass die Gleichstellung der Medizin noch langsamer läuft?
Ja, die Strukturen einfach. Ne? Wenn wir uns die ganzen Chefarztpositionen erstmal angucken und ich vornehmlich in der Chirurgie oder Herzchirurgie, dann sehen wir halt viele männlich besetzte Positionen. Auch das ändert sich so ein bisschen, aber sehr, sehr langsam. Dann heißt es, ja, die meisten Frauen wollen nicht oder einige werden nicht gefördert oder einige geben auf. Es gibt ja, ne, das ist ja auch schon mal bewiesen, deutlich mehr Medizinstudentinnen, die dann sich aber nicht für die chirurgischen Fächer entscheiden oder später dann Fächer nehmen, die eher mit der Praxis konform gehen können und Ähnliches. Und deshalb fehlen uns diese guten Leute halt in diesen Führungspositionen in den Kliniken und deshalb werden sie auch immer vornehmlich mit Männern besetzt sein. Erst wenn wir ihnen erzählen, Mensch, das ist auch eine gute Sache, du kannst es auch schaffen und erst wenn du da oben bist, kannst du auch was verändern, können wir ja das Ding, glaube ich, ins Bessere dann bringen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Es ist schwierig, ohne Frage, alleine schaffe ich das auch nicht, aber wie gesagt, wir werden ja mehr, es tun sich Netzwerke auch in der Chirurgie zusammen, die das ein bisschen ändern wollen.
Woran meinst du, liegt das? Du hast ja gerade beschrieben, dass die Frauen, auch wenn es eine hohe Anzahl ist, die Medizinstudium beginnen, dass sie doch dann nicht in die Chirurgie gehen. Das heißt, dass es doch ein relativ männerdominiertes Feld bleibt. Mhm. Was können da die Gründe dafür sein?
Ja, die Generation heutzutage ist ja eine ganz andere. Erstmal ist sie viel, viel intelligenter als wir. Sie sind viel selbstbewusster und sie wissen, was sie wollen. Das war vor 20, 30 Jahren vielleicht auch ein bisschen anders. Und sie denken sich, warum soll ich mir das überhaupt antun? Das sagen ja meine Medizinstudentinnen, mit denen ich rede, meine Mentees ja genauso. Wieso sollen wir uns das antun, wenn es doch was Schöneres gibt, wenn es Fächer gibt, bei denen uns der Job nicht schon am OP-Tisch madig gemacht wird oder wenn uns das nicht schon schlecht geredet wird, der Job. Und das ist auch völlig berechtigt. Ne? Die Work-Life-Balance ist auch in der Medizin sehr, sehr wichtig geworden, auch berechtigterweise. Und dann sagen sich natürlich intelligente Menschen, ne, warum? Ne, warum gehe ich, ich könnte hier in die Dermatologie gehen, ich kann in die Augenheilkunde gehen, damit rette ich auch Patienten, helfe ich auch Patienten, da muss ich nicht unbedingt am OP-Tisch stehen. Und das ist halt bitter, weil wir brauchen halt mehr auch Frauen in der Chirurgie, denn damit werden die Teams einfach besser, die Operationen gestalten sich angenehmer, wie ich finde, wenn da Mann und Frau gleichgestellt da am OP-Tisch stehen. Das Ergebnis für den Patienten ist deutlich besser. Wie gesagt, wir haben es mit einer zu intelligenten Generation zu tun, die, wie gesagt, sehr gut weiß, was sie will und was sie nicht will.
Was meinst du mit madig machen am OP-Tisch? Weil da interpretiere ich jetzt rein, dass viele Frauen grundsätzlich schon Interesse haben, in die Chirurgie zu gehen, aber plötzlich irgendwo ein Hemmnis oder eine Wand kommt, die sie davon abhält.
Ja, ich kann ja auch von der eigenen Erfahrung erzählen oder auch von denen, was mir erzählt wird. Du bist als junge Assistentin, machst du deine Praktika oder Formulaturen und stehst am OP-Tisch das erste Mal und freust dich, dass du da zum Beispiel einen offenen Thorax siehst, das schlagende Herz siehst oder von mir aus den Darm siehst, die Niere, Leber und hast nicht gesehen. Und dann ist das Erste, was einem dann gesagt wird, meistens halt von denen, die am Tisch stehen, vom Operateur, Operateurin, OP-Schwester, OP-Pfleger, Anästhesist, bist du dir sicher, willst du das wirklich machen? Ja, und gerade in der Herzchirurgie, das ist ein Job, wo du nur in der Klinik arbeiten kannst. Da mit Familie wird das schwierig, das Ganze. Und diese Überstunden, die du immer leisten musst. Und alles von Leuten, die eigentlich diesen Beruf hier gewählt haben, weil sie es ja eigentlich toll finden. Ja, und dir wird es halt irgendwie schlecht gemacht. Und dann verstehst du die Welt auch nicht mehr. Entweder sagst du dir, okay, so wie ich damals, du verstehst nicht, was sie da sagen und machst trotzdem dein Ding. Und die anderen sagen sich dann, oh, okay, ne, vielleicht hat sie auch recht oder sehen das dann auch, wenn dann mal im OP vielleicht geschrien wird oder mit Instrumenten durch die Gegend geworfen wird. Das ist dann Gott sei Dank nicht mehr so oft kommt das vor, aber es kommt vor. Oder dass man ein bisschen, wenn man etwas möchte oder in einer Stresssituation nicht bitte, danke sagt, sondern mal so Ansagen, Befehlsansagen kommen. Damit kommen vielleicht viele auch nicht klar, weil sie es auch nicht kennen. Weil sie von Eltern und Müttern großgezogen worden sind, die vielleicht ein anderes Arbeitsverhältnis haben, ja. Und dann, wenn sie dann nach Hause kommen und irgendwelche komischen Sachen erzählen, dann werden sie auch nicht dahingehend motiviert, das zu machen.
Kann das auch vielleicht ein bisschen was mit Neid und Missgunst zu tun haben, wenn jetzt so ein älterer, gestandener männlicher Operateur sieht, wie eine junge Dame dann einen ähnlichen Weg einschlägt? Spielt dann Neid und Missgunst eine Rolle?
Nee, da noch nicht. Ne, als junge Assistentin ganz im Gegenteil. Bist du ja eigentlich eine gute, verlässliche Kraft, die den Assistenzarztjob eigentlich sehr gut macht. Das ist denen eigentlich auch bewusst. Das ist ja dann umso unverständlicher, wieso sie das einem so schlecht reden manchmal. Als junge Assistentin oder Assistenzarzt bist du für niemanden eine Gefahr. Ganz im Gegenteil. Ne? Da wirst du sogar gefördert, eventuell, wenn du dann halt auch fleißig und gut deinen Job machst. Und das war ja bei mir auch nicht anders. Wir sind halt als Frauen auch verlässlicher und am Tisch auch ein bisschen ruhiger und filigraner, stehen da nicht so breitbeinig und mit so Ellenbogen da am Tisch, sondern sind dann, ne, so wie es der Operateur bei der Operateurin gerne hätte, ruhig, wie gesagt, und vertrauter auch am OP-Tisch. Deshalb ist das kein Faktor und noch für mich halt unverständlicher, wieso das einem so schlecht geredet wird. Aber auch vielleicht von vielen, vielen Kolleginnen damals noch. Wie gesagt, das hat sich ja so ein bisschen geändert, dass die Damen am Tisch, wenn sie operieren, halt ein bisschen besser reden als der männliche Part. Wie gesagt, das ist eine Sache, das ist immer unterschiedlich von OP-Tisch zu OP-Tisch und von Charakter, der dir gegenübersteht. Was da jetzt gerade passiert, ob er das jetzt wegen Neid sagt oder doch sagt, weil er es gut meint mit dir, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das alles sehr nervend, immer dieselben Geschichten zu hören, auch in der Medizin, auch gerade in der Herzchirurgie. Es ist einfach ein schönes Fach und red doch einfach nur über die schönen Sachen des Lebens manchmal.
Was müsste man da deiner Meinung nach besser machen, jetzt unabhängig von der Medizin, so generell die in Hinblick auf Gleichbehandlung, Gleichstellung von Mann und Frau im beruflichen Umfeld? Gibt's da so Ideen, die du hast, wo du sagst, das ist ein Stellschrauben, an den könnte man drehen, um es zu verbessern? Mhm. Um vielleicht es kürzer als 132 Jahre zu machen?
Ja, also erstmal Führungspositionen in Anspruch nehmen. Wenn du die im bestehenden System nicht bekommst, dann machst du dann halt dein eigenes System und gründest deine eigene Klinik oder deine eigene Praxis oder wie auch immer. Und das geht ja, funktioniert nur so, also nur als Führungsposition kannst du ja was ändern. Als jemand in der zweiten oder dritten Position eher schwierig, da brauchst du wieder das Okay von dem Chef oder von der Chefin, wie auch immer, und dann gefällt die eine Idee, dann die zweite dann wiederum nicht. Also erstmal selber den Drang haben oder den Willen haben und den Mut haben, nach vorne und nach ganz oben zu gehen. Und dann erst kannst du anfangen. Bei der Teamaufstellung würde ich erstmal auf 50-50 Wert legen. Es gibt die ein oder zwei Kliniken in Deutschland, wo das so gemacht wird und wo da auch ein großer Andrang ist, dass die Leute dort auch anfangen wollen. Sie gucken, ob das Team gemischt ist, nicht nur männlich, weiblich, sondern auch, ob es divers aufgestellt ist, was natürlich jetzt auch ein ganz großes Thema ist. Und dann natürlich fängt das ja schon an. Allein die Atmosphäre ändert sich ja. Wenn du schon mal in einen Besprechungsraum kommst morgens, wo du halt nicht nur männliche Kollegen hast, sondern halt ein gemischtes Team hast, ist einfach die Besprechung auch viel lockerer. Der Umgang mit den Mitarbeitern ist ein sehr, sehr wichtiger. Denn dieses von oben herab, gerade auch in der Medizin, gerade auch als Chefarzt oder Chefärztin, ist so dramatisch geworden. Diese Machtposition wird so ausgenutzt manchmal, wo du denkst, das kann es doch einfach nicht sein. Das ist ja im normalen Management gar nicht mehr möglich, so etwas. Ja, das ist aber bei uns so. Und damit fängt es an, eine wertschätzende Kommunikation, dieses nicht von oben herab. Das ist auch sehr wichtig, und dass man zum Beispiel Fehler, die durchaus auch in der Medizin passieren können und auch werden, dass man die dann auch kommuniziert und entsprechend auch angeht und nicht immer du bist schuld. Diese Schuldzuweisungen, die gerne auch gemacht werden, gerade in der Chirurgie, ist auch immer so ein Angstzustand für jeden, der da morgens in der Besprechung sitzt. Was habe ich heute wieder falsch gemacht im Dienst oder was habe ich denn da heute wieder gemacht? Also das sind, allein der Ton macht die Musik, ne? Das sagt man ja so schön, und das ist in der Medizin nicht anders. Das muss man erstmal, glaube ich, auch ausleben, bevor man darüber nochmal reden kann. Aber das wären so die ersten Grundideen, die ich ja auch für meine eigene Klinik habe und auch umsetzen werde. Und natürlich auch die Ausbildung der Leute, wenn sie dann kommen, dass eine Facharztausbildung dauert 6 Jahre, dass ich denen dann auch garantieren kann, okay, nach 6 Jahren kannst du hier das eine oder andere schon sehr gut operieren. Das ist ja, wird ja auch nur versprochen. Auf dem Blatt steht 6 Jahre, aber bist dann in der Herzchirurgie meistens nach 9 oder 10 Jahren erst so weit, dass du da einen Facharzt gewissenhaft dann machen kannst. Also die Leute nicht zu veräppeln, das wäre auch ein ganz, ganz großes Interesse von meiner Seite. Natürlich muss man auch in dieser Facharztausbildung eine Rotation machen auf Intensivstationen, auf bestimmten anderen Stationen, dass sie dann aber auch alle in ihrem Rahmen bleiben und nicht die Leute dort dann gebunkert werden, weil sie doch den Job so gut machen, weil wir jetzt gerade Personalmangel haben und so weiter. Also eine wertschätzende und ehrliche Kommunikation mit den Mitarbeitern ist, glaube ich, auch mit das A und O.
Würdest du dann aber sagen, wenn du jetzt, beziehungsweise du hast ja vorhin gesagt, viele Frauen streben den Beruf der Chirurgin an, aber es wird ihm dann irgendwie Steine in den Weg gelegt, es wird ihnen erschwert. Du sagst aber auf der anderen Seite, wenn man was ändern möchte, kann man das dann quasi nur in der Führungsriege. Aber dann ist quasi so eine Lücke zwischen Abbruch und Führungsriege. Das heißt, diese Damen kommen ja dann wahrscheinlich nicht mehr in die Führungsriege, wo sie was ändern könnten.
Genau.
Würdest du dann sagen, eine Frauenquote, eine verpflichtende Frauenquote wäre ein probates Mittel, was zu ändern?
Ja, absolut. Also ich weiß gar nicht, wieso diese Frauenquote immer so schwerfällig diskutiert wird, gerade von männlichen Kollegen und Kolleginnen. Mit der Frauenquote wollen wir auch nur die besten Frauen in die Führungsposition bringen, sondern und nicht nur irgendeine Frau. Und deshalb ist sie für mich sehr wichtig und muss auch bei uns in der Medizin ihren Weg finden. Und nur so wird es dann auch gehen. Ich kenne sogar aus unserem Internen viele, viele gute Chirurginnen, die auch das Zeug dazu hätten, die auch den Mut haben und auch den Willen haben, in diese Position zu kommen. Aber da spielen wieder irgendwelche Strukturen eine Rolle. Wie wird ausgesucht? Also es ist ja einfach für eine Frau schwieriger, auch in eine Chefarztposition zu kommen in der Herzchirurgie. Das ist einfach so. Das zeigt ja auch die Besetzung, die aktuelle von 78 Zentren, die wir haben, sind 78 alle männliche Chefs. Und da fragt man sich, wo sind die guten Chirurginnen? Die gibt es schon. Auch die Anwärterinnen gibt es schon. Nur sie schaffen es halt in irgendeiner Form nicht. Ne? Und glauben Sie mir, nicht alle 78 herzchirurgischen Chefs in der Herzchirurgie sind die Besten, die da gerade ganz oben sitzen.
Aber was ich mich da frage, muss dann eine Frau, die mittels Frauenquote in eine Führungsposition kommt, dann auch irgendwie ein bisschen mit dem Stigma umgehen, sie sind hier, weil es die Frauenquote verlangt und nicht aufgrund der Leistung. Also ist das dann auch etwas, womit sich die Frau dann rumschlagen muss mit so einem Vorurteil?
Ja, eine gute Chirurgin, die weiß, was sie kann, interessiert dieses Thema überhaupt gar nicht. Das wird mich auch nicht tangieren, ob ich jetzt mit Frauenquote irgendwo hingekommen bin oder nicht mit einer Frauenquote. Das wird die Besten nicht berühren und auch nicht in ihrer Arbeit benachteiligt, also in ihrer Arbeit sich auch da nicht schlechter machen, als sie sind. Gute Frauen wissen, was sie können und werden ihren Job einfach ausführen. Und dann es auch zeigen. Ich glaube, die Frauen haben mehr so den Drang auch zu zeigen, dass sie es auch wirklich drauf haben.
Wie nimmst du heute eigentlich die Situation wahr? Du hast gerade gesagt, alle Zentren, medizinischen Zentren sind mit Männern belegt. Wie nimmst du dann einen Unterschied wahr zwischen heute zu deinen Anfängen, wo du jetzt praktisch als Studentin oder als junge Ärztin angefangen hast? Hat sich da was geändert?
Man dachte ja mit der alten, also mein Mentor war ja auch von der alten Garde und ich bin froh, dass er mein Mentor auch war. Ich habe viel von ihm gelernt. Er war halt zu uns Assistenten halt immer sehr nett, sehr fair auch. Aber halt zu der anderen Riege, zu der etwas höheren Riege, der Oberarztriege, vielleicht halt ein bisschen buschikoser, sage ich da immer. Und man hat dann gedacht, mit dem Wechsel der Chefarztriege, der älteren Generation, mit der neuen Generation wird's besser. Dachte ich tatsächlich auch, ne? So nach dem Motto, die haben ja auch dasselbe durchgemacht wie wir und eigentlich sollte man ja aus den Fehlern der anderen lernen und es in irgendeiner Form besser machen. Und es ist leider viel schlimmer geworden, wie ich auch aus meiner eigenen Erfahrung dann auch leider erfahren musste, ist die neuere Generation der Chefärzte noch schlimmer drauf als ihre eigenen Mentoren, weil sie den Drang haben, noch besser zu sein, noch höher, noch weiter gehen zu müssen und dafür natürlich ihr Personal auch entsprechend ausbeuten, nenne ich zum Teil auch. Die sind nicht alle so. Ich kann vielleicht 1, 2, 3 davon rausnehmen, aber der Rest, glaube ich, ist da relativ gleich. Und es ist einfach nur nervend. Wie gesagt, viele wollen ihr Ego profilieren. Wer macht die meisten OPs in welchem Jahr oder durch welches kleine, noch kleinere Loch? Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr darum geht, den zufriedensten Patienten zu produzieren, sondern einfach die meisten Patienten zu produzieren und zu operieren. Das habe ich in mehreren Kliniken, in denen ich nun gearbeitet habe, auch gesehen. Das Erste, was in der Frühbesprechung immer gesagt worden ist, dieses Jahr müssen wir 2000 Operationen durchführen. Allerdings haben wir noch andere Kriterien eigentlich zu erfüllen, ne, außer die OP-Zahl jetzt. Es ist schlimm, wie gesagt, ich will es auch nicht, wenn ich darüber rede, denken ja alle, jetzt will ich die komplette Herzchirurgie schlecht machen. Das ist ja nicht so. Ne? Ich liebe dieses Fach. Es sind Ausnahmen mit dabei, wie gesagt, zwar sehr, sehr wenige, aber in der Etage darunter, also unter dem Chefarzt, sind sehr, sehr viele gute Oberärztinnen und Oberärzte, die einen wirklich sehr, sehr tollen Job machen, aber halt nicht ihr zum Zuge kommen können, weil sie ausgebremst werden. Und das ist ein Problem.
Aber wo ich jetzt an deine Aussage gestutzt habe, das war ja schon eine heftige Zahl, wenn du sagst 2000 OPs, aber sagen wir mal, es sind halt nicht so viele Patienten da, die eine OP benötigen, aber aufgrund verschiedener Gründe, Ego-Trip oder was auch immer, soll diese Zahl erreicht werden. Wie läuft das dann? Wie wird dann tatsächlich an Patienten eine OP durchgeführt, auch wenn OP theoretisch gar nicht notwendig gewesen wäre zur Heilung?
Ja gut, das ist in der Herzchirurgie natürlich ein bisschen schwierig, dass man etwas operiert, was nicht zu operieren ist. Aber jeder buhlt dann halt um Patienten bei den entsprechenden Zuweisern, nennen wir das ja. Das ist dann ein tatsächlicher, eher täglicher Konkurrenzkampf zwischen den Kliniken. Wer kriegt von wem die meisten Patienten? Wer macht die beste Werbung für sich selber auch mit seinen Ergebnissen draußen? Welche Chefs gehen nach draußen und machen Vorträge, wo sie die Leute überzeugen können und so weiter? Und natürlich wird dann auch die OP-Zahlen zum Beispiel an einem Tag, wenn zum Beispiel 6 OPs da durchgeführt werden sollten, aber das Personal reicht nur für 4 oder 5, werden die da sind, halt dazu animiert, sage ich mal, auch die 6 noch durchzuführen. Ja, das ist dann wiederum eine Belastung für das das Personal, für die Operateure und für alles. Und dann kommt auch diese Unzufriedenheit und dann kommen diese Überstunden zustande und dann fehlt auch die Motivation irgendwann. Also es ist so ein Teufelskreis. Ne? Klar verstehe ich dann auch die Chefs, die dann ihre Geschäftsführer haben, die sagen, okay, wir haben sie jetzt eingestellt, weil sie das und das operieren sollen und so weiter und so fort. Die Medizin ist an sich ein Teufelskreis, ohne Frage. Aber gerade in den chirurgischen Fächern braucht es mehr halt ja, Ruhe und Muße, möchte ich mal sagen. Und auch muss der Chefarzt mal schon die breiten Schultern bringen und sagen, so, mein Personal ist mir wichtiger als das, was Sie jetzt an Zahlen von mir wünschen. Das würde ich mir von meinem Chef wünschen. Ja.
Wie läuft das dann bei euch auf Arbeit, bei euch in der Klinik?
Also wir sind hier eine reine Privatklinik, da sind wir ein bisschen, also in der Klinik, in der ich jetzt momentan arbeite, sind wir natürlich ein bisschen ruhiger, haben nicht die Zahlen und nicht den Druck momentan. Ich schon erst noch nicht in der Klinik, wo ich arbeite, aber in der Privatklinik, die ich mal später gründen möchte, werde ich sicherlich auch auf die Zahlen achten müssen. Natürlich ist es ein Unternehmen, aber wie gesagt, mit meinem Wissen und Gewissen werde ich das so handeln, und das ist ja halt so die große Aufgabe für mich. Ich rede viel den ganzen Tag, ne? Wie es besser gehen könnte, wie es besser zu machen besser machen kann. Und ich werde das auch in der Form dann auch beweisen, hoffentlich. Ja. Das kann ich erst tun, wenn ich, wie gesagt, selber anfange, das Unternehmen zu gründen und zu leiten.
Wie stehen da aktuell die Dinge? Weil du hast es jetzt schon mehrmals kurz angesprochen, aber du willst ja deine eigene Herzklinik gründen.
Ja, steht gut. Also es ist natürlich ein Risiko, eine Privatklinik zu gründen, gerade auch in der Herzchirurgie. Aber ich weiß, was ich kann, und ich bin hier seit 1,5 bis 2 Jahren schon hier in einer Privatklinik drin und in meiner eigenen Privatpraxis. Das habe ich jetzt nicht untätig rumgesessen und die Decken mir angeschaut, sondern habe aktiv schon Akquise betrieben und habe mir auch gründliche Gedanken gemacht. Und der aktuelle Stand ist jetzt so, dass ich dabei bin, sagen wir es mal so, um nicht so viel zu erzählen, es läuft momentan gut, ja. Schauen wir mal.
Okay. Du, ich würde an der Stelle gerne nochmal zurück zu deinen Anfängen, weil du hast ja auch dein Buch geschrieben, das mit dem Titel Ich stehe hier, weil ich gut bin. Und da beschreibst du auch relativ viel deine Anfänge. Also so der Ausblick ist dann auch die Gründung der eigenen Klinik, aber du beschreibst auch sehr viel über dein familiäres Leben, über deine Anfänge, wie du dich so in der Herzchirurgie nach oben gearbeitet hast. Und da muss ich sagen, da bin ich über einen Spruch gestolpert. Also den Satz musste ich mehrmals lesen. Und zwar hast du da mal einen Kollegen zitiert am Anfang deiner Karriere, und den Spruch habe ich mir notiert, den lese ich mir ganz kurz vor. Also ich zitiere dich: Mädchen, wenn du hier was werden willst, musst du eine Schlampe werden. Mhm. Also über den Satz bin ich richtig gestolpert, weil ich mir gedacht hatte, das ist schon echt harter Tobak. Was würdest du einer jungen Kollegin raten, wie sie mit so einer Demütigung umgehen soll?
Ja, also so wie ich das auch damals gemacht habe, ne? Ich meine, ich war noch 26, ich war ziemlich jung noch, und das waren so die ersten Monate im Klinikbetrieb, und ich, wie gesagt, ich war ja noch ein bisschen naiver drauf und habe mir zwar den Spruch angehört, habe es dann aber irgendwie damals vielleicht lustig aufgefasst, oder ich habe es mir angehört und von einem Ohr raus rein und dann aber auf der anderen Seite wieder raus, habe mir das nicht so angenommen, ehrlich gesagt, weil ich auch so ein Typ bin, der sich darüber jetzt auch keine Gedanken macht, nicht rumphilosophiert, nicht nach Hause geht und denkt, warum hat dieser Onkel mir das jetzt so gesagt? Ich habe mich einfach auf meine Sache da fokussiert. Vielleicht war ich auch noch zu jung. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich im zweiten, dritten Jahr gewesen wäre. Aber auch der jungen Generation höre ich ja. Ich höre es ja 1:1. Die haben vielleicht nicht denselben Spruch, aber ähnliche Sprüche. Und sie werden, wenn sie andere herzchirurgischen Kollegen oder Chirurginnen dann auch interviewen würden, würden sie mindestens so einen Satz hören, dass sie auch schon mal gesagt bekommen haben. Aber wie gesagt, wird dir ja auch als normal verkauft. Du lernst ja als junge Assistenzärztin damals, das ist normal, das ist die Chirurgie. Wenn du willst, dann bitteschön, ne? Aber die ist halt eben nicht so, die muss auch nicht so sein. Und das gilt es halt, wie gesagt, der jungen Generation zu vertickern, dass sie dann auch ihren Mund aufmachen sollen und müssen, wenn sie schlecht behandelt werden und auch gemein behandelt werden und auch gedemütigt werden. Und wie gesagt, habe ich ja auch am Anfang gesagt, mit der jungen Generation kann man das heutzutage nicht machen. Es gibt zwar noch sehr schüchterne Mädchen, die da verdutzt gucken könnten, aber das ist ja dann auch unsere Aufgabe, die so zu empowern, dass sie den Mund aufmachen zum richtigen Zeitpunkt.
Aber mit wem spricht dann so eine junge Frau, die so einen sexistischen Spruch bekommen hat?
Ja, es gibt ja Mitarbeiter in den verschiedenen Häusern, Frauenbeauftragte oder weiß ich nicht, Betriebsrat oder ähnliches, oder halt entsprechende andere Kollegen und Kolleginnen. Es gibt einige Häuser, wo die Assistenzärzte einem bestimmten Oberarzt oder Oberärzten zugeteilt sind. Aber das ist dann auch immer schwierig mit einem. Ja, es ist schwierig, das anzugehen, weil es wird dann thematisiert, und da man ja in der Medizin ein bisschen noch in so seiner eigenen Welt ist, ne, wird das, glaube ich, nicht so ein Gehör finden, wie wenn sie es in so einem DAX-Unternehmen dann irgendwie präsent machen, ja, sage ich mal. Es ist eine sehr schwierige Welt, finde ich, Wie gesagt, ich will sie jetzt auch nicht zu schlecht reden. Ich will nur halt von diesen einen Punkten reden, die ich auch selber durchgemacht habe und die immer noch präsent sind in den Kliniken. Und die gilt es halt zu ändern. Und ich hatte ja eben auch genannt, wie wir das ändern können. Es ist noch ein Prozess, aber ich glaube, wenn einer, so wie ich, dann mal ihre eigene Klinik gegründet hat, dann ist das wieder ein bisschen anders. Als ich damals angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen oder interviewt wurde das erste Mal, Frau in Männerdomäne, in der Kunstherzforschung und das und dies, wie ist das? Dann war das so eine ganz große Welle damals, ja. Und ich glaube, das hat sich dann rumgesprochen, klar, lesen das auch andere. Jetzt hat sich ein Chirurginnennetzwerk gegründet vor anderthalb Jahren, was so wichtig ist. Und auf einmal reden mehr Leute darüber, oder Frauen vornehmlich. Und es muss auch unbedingt so sein. Ich kann aber auch die Kolleginnen verstehen, die nichts sagen wollen, weil sie auch um ihren Job einfach auch fürchten, um ihre Position in der Klinik auch fürchten, weil das ist auch berechtigt, diese Angst. Ja, das kann auch sehr schnell passieren, auch nicht nur mit der Frau, sondern auch mit dem Mann natürlich, wenn er über den Klinikalltag spricht und wie schlecht das ist und was da alles so manchmal schieflaufen kann. Und das finde ich schade. Ja, wir wollen doch transparent sein. Wir sind hier ein Land, wo wir unsere Problemchen hier auch vortragen. Ich sehe das als meine Aufgabe, darüber zu reden. Ich rede ja auch nicht über etwas Erfundenes, sondern über das, was ich selber erlebt habe und auch selber erfahre von aktuellen Mentees, Assistenzärztinnen, die immer, wenn sie mein Buch lesen, sagen, ich lese da gerade meine Geschichte. Das kann es doch nicht sein, ne? Nach 20 Jahren dasselbe sich anhören zu müssen.
Wie kamst du jetzt eigentlich zu der Idee, dieses Buch zu schreiben?
Also als ich da so 2017 so ein bisschen medial bekannt geworden bin und dann viele Interviews dann geben durfte, auch in den vielen Talkshows sitzen durfte, hat mir dann ein guter Freund beim Fußballspiel dann geraten, Mensch, Schilek, nutz doch tatsächlich diese Welle, um deine Geschichte selber zu erzählen, weil natürlich in den Interviews die Hälfte dann da stand, nur ein Teil vielleicht da stand, weil es nicht mehr Plattform gab. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, weil was habe ich denn noch erlebt, dass ich jetzt ein Buch schreibe? Dann war das halt so, dass durch unsere Frauennetzwerke, in denen ich auch sehr aktiv war und auch sehr präsent war, dann der Verlag dann zu mir kam und gesagt hat, Frau Böser, wir würden gerne Ihre Geschichte aufschreiben. Und ich sage, okay, da habe ich auch nicht Nein gesagt. Hatte ich dann halt eine gute Co-Autorin gefunden, hier die Doreen Brumme, eine Vierfachmama, darauf hatte ich auch Wert gelegt, dass es eine starke Mutter ist, die mitten im Leben steht und ihren Job macht. Und das fluppte dann auch so mit ihr. Und wie gesagt, wir haben dieses Buch geschrieben, diesen Titel auch gewählt. Hatte ich ja auch im Buch erzählt, warum ich diesen Titel hier gerade ausgesucht habe. Viele, gerade männliche, aber auch viele Frauen denken ja mit diesem Titel, also dass es ein überheblicher Titel sei. Wie kann ich denn so etwas bloß sagen? Ne? Und ich sage immer wieder, Mensch, es muss doch möglich sein, dass ich, wenn ich mich verkaufe, als gut verkaufe und nicht als Mittelmaß, ja. Von daher ist das alles, hat alles so seine, jeder, der mich kennt und mich danach so kennenlernt, ändert dann auch sehr schnell seine Meinung.
Meinst du, dass diese Nachfragen wären nicht gekommen, wenn du ein Mann wärst?
Ja, von den Frauen schon, ne? Aber ich glaube nicht von keinem einzigen Mann, glaube ich. Ne? Dann hätte bestimmt dieser Satz, wäre der Satz gekommen, Mensch, was soll er denn sonst sagen, dass er schlecht ist? Ja. Aber wie gesagt, ich finde das auch normal und ich habe hier ganz am Ende des Buches auch beschrieben, was ich damit auch meine. Ne? Und es muss auch erlaubt sein zu sagen, dass man gut ist in dem, was man tut. Und ich habe sicherlich es auch provokant gewählt, ohne Frage. Aber ich glaube, das schlägt jetzt andere Wellen hoffentlich.
Aber dein Titel heißt, ich stehe hier, weil ich gut bin. Das heißt, so interpretiere ich das zumindest, dass zumindest eine hohe fachliche Kompetenz da ist. Aber auch, wie gesagt, so sehe ich den Titel, aber auch ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Was sind so Eigenschaften, die du bei einer Frau bewunderst?
Ja, also klar, Selbstbewusstsein. Wenn ich eine Frau bewundere, gucke ich mir erstmal meine Mutter an und dann gucke ich, was bewundere ich an ihr. Und das ist natürlich ihre Standhaftigkeit, ihre Hartnäckigkeit, die sie im Leben da aufbringen musste, um irgendetwas zu schaffen. In unserem Fall war es halt Kinder durchbringen, Geld nach Hause bringen und so weiter. Und dass trotz aller Widrigkeiten man weitermachen muss, egal wer von rechts und links irgendetwas sagt. Es muss weitergehen, wenn du an deinen Weg glaubst und an dich selber glaubst und an deine Werte glaubst, das ist der richtige Weg und dann einfach nur geradeaus durch. Und das ist das, was ich an meiner Mutter bewundert habe und das ist das, was ich von ihr gelernt habe und auch weitergebe, halt nicht in der Fabrik, sondern im OP-Saal. Und diese Werte sind wichtig, egal wo du bist. Und das merke ich ja, wie gesagt, immer wieder von den Mentees, nicht nur in der Medizinbranche, sondern überall, dass man schon sich bewusst sein muss, wie viel wert man sich selber ist. Und jeder ist sich selber was wert, egal was er macht, ob er nun Herzchirurg ist oder halt Putzkraft ist oder, weiß ich nicht, Anwältin oder Ingenieur oder hast du nicht gesehen. Das ist völlig uninteressant. Ne? Wir sind Menschen, wir tun etwas, wovon wir überzeugt sind. In unserem Fall versuchen wir Menschen ihr Leben zu retten. In meinem Fall versuche ich Kunstherzen mitzuentwickeln. Und ich denke mal, ich mache das sehr gut, weil die Resonanz das mir auch so entsprechend wiedergibt. Und lasse mich davon auf keinen Fall abbringen. Das ist ja auch immer die Szene, habe ich auch im Buch beschrieben, dass ich so viele gute Herzchirurginnen gesehen habe, die mit 40 dann in andere Fachrichtungen gegangen sind, wo ich dir gesagt habe, wieso lassen die es zu, dieses ganze Gerede, dieses ganze System, dass sie etwas, wofür sie jahrelang gearbeitet haben und gekämpft haben, jetzt auf einmal aufgeben. Das lasse ich ja einfach nicht zu. Ne? Wieso soll ich keine Herzchirurgie mehr machen, keine Kunstherzforschung mehr machen, nur weil irgendwelche Leute meinen, dir halt das schwieriger, das Leben zu machen. Die gibt's immer und die muss man halt nicht aus dem Weg räumen, sondern einfach ignorieren.
In deinem Buch dankst du ja auch deiner Mama. Was war deine Mama für eine Frau? Wie würdest du sie beschreiben?
Ja, meine Mutter war eine tatsächlich mit jungen Jahren vielleicht noch naiv und dann hat sich zu einer sehr, sehr starken Frau entwickelt, indem sie halt ihren eigenen Job gesucht hat mit 19 Jahren, weil sie gemerkt hat, wenn sie nicht auf eigenen Füßen steht und wenn sie nicht Geld nach Hause bringt, muss sie die Hausmarkt spielen, ja, auf die Kinder der anderen aufpassen, kochen, putzen, ne? Das hat sie dann auch noch immer gemacht, aber noch zusätzlich gearbeitet und wie gesagt, ihre Unabhängigkeit war, dass sie nach Geld nach Hause gebracht hat und ja, ihren eigenen Weg tatsächlich irgendwo auch gegangen ist. Auch nach dem Tod meines Vaters hat sie einfach weitergemacht, ne? Und da wurde dann auch gesagt, sie soll lieber in die Türkei gehen, also dort lieber Hausfrau spielen und irgendwie die Onkels und hast nicht gesehen, die werden schon auf die Kinder achten und so. Nee, ne? Sie hatte halt diesen Mut aufgebracht, in einem fremden Land weiterzumachen, ohne Ehemann, und in einer Fabrik zu arbeiten, wo sie, obwohl sie die Sprache nicht gut beherrschte und auch die Tatsache, dass sie eine Analphabetin war, immer ein Risiko hatte, dass sie irgendwie veräppelt wird oder ja, dass sie verärgert wird, auch so wie wir, dass sie dann aufgibt und sie halt nie aufgegeben. Und ich sehe halt das Ganze, wenn ich jetzt hier aufgeben würde, ich würde zum Beispiel doch in die Allgemeinmedizin gehen oder doch vielleicht in eine andere Fachrichtung gehen, dann würde ich aufgeben. Für die Generation, die nach uns kommt, für das, was meine Mutter geleistet hat und für das, was ich selber geleistet habe. Und das werde ich auf Biegen und Brechen einfach nicht tun.
Du sagst ja auch, dass die Steine, die dir bisher in deiner Karriere in den Weg gelegt wurden, dass du davon ausgehst, dass die dir in den Weg gelegt wurden, nicht weil du türkische Wurzeln hast, sondern ja, weil du eine Frau bist. Wie kommst du zu der Annahme, dass es eben daran liegt, dass du eine Frau bist und nicht, dass du türkische Wurzeln hast, also nicht, dass der Migrationshintergrund eine Rolle gespielt hat?
Ja, das war, weil von einem kleinen Kind auf war das nie ein Problem für uns oder für mich. Ich habe dieses Rassismus-Ding nie erlebt, ehrlich gesagt. Natürlich höre ich das. Natürlich weiß ich auch, was passiert ist in der Welt und hier gerade auch in Deutschland. Aber ich persönlich habe es nie erlebt und möchte das auch nicht zum Thema machen, ehrlich gesagt. Weil meine Ausbilder waren ja auch zum Teil mit Migrationshintergrund. Also dann jetzt zu sagen, nur weil ich Türkin bin oder türkischer Abstammung bin, ist mir das jetzt alles passiert. Nein, man ist, wenn man gut ist, ist man ein Problem. Wenn man selbstbewusst ist, ist man ein Problem. Und wenn man etwas besser kann als alle anderen oder mehr erfahren ist als einige andere, dann ist man auch ein Problem. Das ist bei dir nicht anders, das ist bei mir nicht anders. Aber wenn du dann auch noch eine Frau bist in einem männerdominierten Bereich, die sich so weit aus dem Fenster lehnt, auch mit ihren Interviews, aber auch mit dem, was sie kann, auch gerade in der Kunstherzforschung, dann bist du halt irgendwo dann ein Problem. Und es ist halt bei den Männern schon, kommt es mal schon oft vor, dass so ein Herzchirurg ein Interview gibt und dann erzählt, was für Operationen er gemacht hat. Aber wenn du dann eine Frau bist und dann das mediale Interesse wächst, weil du eine Sache operierst oder an der Forschung beteiligt bist, die nicht so viele machen, dann sind die Leute das auch nicht gewohnt. Und sehen das ein bisschen argwohn, mit mehr Argwohn, als wenn es ein Kumpel ist. Ja? Und ich bin halt kein Kumpel für einige andere.
Weil du sagst, so, Frauennetzwerk und Frauen müssen zusammenhalten, dieses Frauen müssen zusammenhalten, ist das dieses gemeinsam, führt das dann nicht auch ein bisschen so zu der Einstellung wir gegen die statt nee. Miteinander?
Nee, gar nicht. Also wenn man Frauennetzwerke hört, denkt man ja immer so an ja tatsächlich Frauen, wie nennt man das, nicht Kränzchen, das auch, ne? Das ist mehr so das Verniedlichste, aber dann auch so eine Kampfriege, ne? Sind wir gar nicht. Ne? Wir treffen uns dann da, also wenn sich halt die Jungs bei ihrem in der Kneipe treffen, ist das überhaupt gar kein Problem, da wird nicht darüber diskutiert. Wir reden halt über Frauennetzwerke, weil ich weiß nicht, wie ich es sonst anders nennen soll. Wenn wir alle zusammenkommen, Top-Frauen in ihren Top-Branchen, die zusammenkommen und sich einfach nur ihr Wissen und ihre Erfahrung und ihr Netzwerk miteinander austauschen, ja, dann nennt man das halt ein Frauennetzwerk und nichts anderes. Und wir netzwerken ja auch in dem Sinne, dass wir uns hier vermitteln, Kollegen, Arbeitsstellen, da sind ja auch mal Männer mit da drin im Boot. Ne? Also es ist auch für die in der ersten Phase vielleicht auch angenehmer, wenn man in so ein Netzwerk reintritt, weil man auch sieht, dass wir uns nicht gegenseitig immer die Augen auskratzen und die Haare ausreißen, sondern uns auch gegenseitig unterstützen. Und Männer sind immer willkommen. Und wie gesagt, Frauennetzwerken heißt nicht gegen Männer, sondern auch unbedingt mit Männern, aber halt vielleicht erst in der zweiten Reihe.
Lass uns an der Stelle mal deine Arbeit ein bisschen genauer anschauen, weil wir haben jetzt schon häufiger drüber gesprochen. Du arbeitest in der Klinik, du bist Herzchirurgin. Wie kann ich mir so eine Arbeit als Herzchirurgin vorstellen? Also bist du dann wirklich stündlich am OP oder wie sieht die Arbeit als Herzchirurgin?
Also jetzt hier in der Privatklinik ist das ja ein bisschen anders, aber im normalen Klinikalltag ist das so, das habe ich ja auch im Buch so beschrieben, mein Alltag als Oberärztin in einer Klinik. Du kommst morgens, meistens bist du schon 7 Uhr in der Klinik und gehst erstmal zu deinem Patienten, den du vielleicht am Vortag operiert hast, auf die Intensivstation, guckst ihn dir an. Und dann kommen diese berühmten Besprechungen, wo die ersten Schuldzuweisungen mal über dich ergehen lassen mussten. Und die komische Art und Weise, wie da kommuniziert wird. Ich habe jetzt so viele Besprechungen hinter mir, Wahnsinn. Egal, ich möchte auch nicht mehr in so einer sitzen, ehrlich gesagt. Also würde man jetzt zu mir sagen, geh in eine normale Klinik und arbeite da, könnte ich gar nicht. Da würde ich ja jeden Tag ausrasten. Ja? Oder mir jeden Tag Kopf schütteln, so ungefähr. Na, wie dem auch sei. Wenn du dann die Besprechung gemacht hast, ne, besprichst du dann nochmal die geplanten OPs, was du dann selber machst, gehst in dein OP. Und ich gehöre eigentlich zu der Riege, die selber eigentlich ihre Patienten auch abfälscht, wenn sie irgendwo neu ist oder jemanden hat, der nicht nach denselben Prinzipien arbeitet wie ich. Gucke mir nochmal die Akte des Patienten an, rede nochmal mit dem Anästhesisten, rede nochmal mit der OP-Schwester oder Pfleger, die am Tisch steht, und lege dann nach der Abdeckung dann los zum Operieren, operiere das, was gerade ansteht, entweder eine Linksherzunterstützung, Bypass-OP, Klappen-OP, was auch immer. Und wenn die OP dann erledigt ist, bringe ich den Patienten auf die Intensivstation. Dann wird er nochmal beguckt bis zum Arbeitsende, wenn nötig noch bis danach auch ansprechbar sein für deinen eigenen Patienten, wenn was ist, obwohl es ein Dienstteam gibt. Das ist dann der persönliche Drang von mir, immer präsent zu sein, auch am Telefon. Ja, und du visitierst dann nochmal nach der OP dann deine eigene Station, wenn dir eine eigene eingeteilt worden ist, oder kümmerst dich um deine eigenen ambulanten Patienten. Wenn du Studenten hast, kümmerst du dich um die Studenten, und dann ist der Tag dann auch relativ schnell erledigt dann. Ja.
Aber wenn du, also als Chirurgin bist du ja auch operativ tätig, hast du ja auch gerade gesagt, und du arbeitest ja dann quasi auch am offenen Herzen. Was geht dir da durch den Kopf, wenn so dieses offene Herz, dieses schlagende Herz vor dir liegt oder du es vielleicht sogar an Händen hältst? Weil das ist ja ein Moment, das werden die wenigsten Menschen in ihrem Leben erleben.
Ja, das stimmt. Das ist dann erstmal ein schöner Moment. Ich liebe es immer, wenn ich das Herz so schlagen sehe, tatsächlich. Ach, sage ich, guck mal, es schlägt wieder, es zuckt wieder. Es ist ein schöner Moment. In den ersten Jahren ist es natürlich nicht nur in den ersten Jahren, habe ich ja auch schon oft gesagt, sehr viel mit Ehrfurcht hat das zu tun. Da ist auch die einfachste OP kann Komplikationen herbringen, die du selber dir nicht hättest erträumen lassen können, auch schon gesehen, Gott sei Dank nicht so oft selber passiert, die musst du dann aber auch in irgendeiner Form beherrschen können. Also es kann viel in der Herzchirurgie passieren. Viele sagen, es ist ja Routine, es ist ja immer derselbe Ablauf mit Herz-Lungen-Maschine und dann Klappe rein, Klappe raus, Bypässe dran, Bypässe hier, da. Eben nicht. Ne? Das Herz ist so individuell, also, dass es immer was anderes passieren kann. Und mit der Zeit und mit der Erfahrung wird es halt mehr zur Routine und es kommt viel mehr Spaß in die Sache mit dabei. Und dann kommt natürlich auch viel Ausbildung noch dazu. Es macht mir auch enorm viel Spaß, mal einem jungen Kollegen oder jungen Kollegin dann mal etwas zu überlassen, wenn sie dann soweit ist. Es ist ein großer Spaßfaktor dabei, mit sehr viel Ehrfurcht im Hintergedanken, dieser Patient vertraut jetzt sein Leben an und das musst du jetzt schön zügig und sauber über die Bühne bringen. Und umso befriedigender ist es, wenn am nächsten Tag, wenn du auf die Intensivstation morgens dann um 7 Uhr kommst, siehst, dass der Patient entweder schon an der Bettkante sitzt oder die Äuglein schon auf hat. Genau, es ist was Schönes, ja.
Du bist ja auch, soweit ich das gelesen habe, bist du ja die erste Frau Europas gewesen, die ein Kunstherz transplantiert hat. Was ist eigentlich so der Vorteil von einem Kunstherz im Vergleich zu einem lebenden Organ?
Also die meisten Patienten, die an einer terminalen, an einer Endstufe einer Herzinsuffizienz leiden, wir haben erstmal zur Vorbeschreibung eine linke Herzkammer und eine rechte Herzkammer. Und da die linke Herzkammer für den Körperkreislauf zuständig ist und viel mehr arbeiten muss, ist sie halt mehr beeinträchtigt und die Patienten leiden unter einer Insuffizienz dieser linken Kammer. Und dann kommen so Systeme wie Linksherzunterstützungssysteme zum Einsatz, wo das eigene Herz drin bleibt und diese kranke linke Kammer ersetzt wird oder unterstützt wird. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass auch die rechte Herzkammer sehr beeinträchtigt ist, so dass dann in dieser Phase dann der Einsatz von totalen Kunstherzen zum Einsatz kommt. Diese dienen halt bis als Überbrückung bis zu einer Transplantation, weil für die Therapie dieser terminal herzinsuffizienten Patienten ist der goldene Standard immer noch die Organtransplantation, die Herztransplantation. Und das finde ich ja halt auch so tragisch, weil die Entwicklung der Kunstherzen schon in den 60ern gestartet ist oder sogar noch früher und wir es leider bis jetzt noch nicht geschafft haben, eine richtige Alternative zu produzieren, sodass man nicht mehr auf den Tod eines anderen angewiesen ist. Und das im Jahr 2022, wo wir die ganzen technischen Möglichkeiten, digitalen Möglichkeiten auch aktuell haben. Wie gesagt, der einzige gute Grund, weshalb ich mich dafür einsetze, künstliche Herzen mitzuentwickeln, ist die Tatsache, dass wir erstens viele Menschenleben damit retten können, aber der eigentliche Ziel der Kunstherzforschung, so wie im Beginn auch damals war, eine richtige Alternative für eine Herztransplantation. Ich meine, wieso, ne, es ist ja bei jeder Organtransplantation so, wieso müssen wir tatsächlich im Jahr 2022 im Zeitalter der künstlichen Intelligenz darauf warten, bis ein anderer stirbt? Oder dafür werben, ne?
Ja, das ist schon wirklich, wenn man sich das so vor Augen hält, das ist schon wirklich dramatisch. Einer kann leben, weil der andere dafür gestorben ist. Ja. Was meinst du, wann sich da mal grob was ändert? Also, dass man wirklich sagen kann, okay, Transplantation sind nach wie vor gut mit lebenden Organen, aber der Standard sind Kunstherzen. Also kann man das schon absehen, wann es soweit sein soll?
Ja, also der Trend geht ja dahingehend, dass ich weiß, wie viel in der Pipeline gerade ist, also auf Forschungsebene. Und da kommen noch sehr, sehr viele gute Sachen. Die brauchen aber erstens Zeit und dann erstens Geld und dann ein bisschen noch Zeit. Weil wir wollen ja auch von der Größe her passende Geräte, die gleiche Fördervolumen haben für den Organismus. Es ist auch ingenieurstechnisch eine sehr anspruchsvolle Sache. Ne? Das ist das, was das Geld so ein bisschen schluckt und weshalb es auch so viel Geld braucht. Und ich denke, dass wir dann auch sicher noch unsere 10 Jahre sicherlich brauchen werden, bis wir sagen, hier ist eine gute Alternative, wirklich eine gute Alternative, dass wir sagen können, ne? Es ist ja aber auch nicht nur die Kunstherzforschung, sondern haben wir jetzt auch letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang des Jahres gesehen, dass hier so genmutierte Schweineherzen auch ein ganz großes Thema sind. Überhaupt Tiertransplantation, auch die 3D-gedruckten, im Labor gezüchteten Organe. Also es ist noch viel mehr im Kommen, ist nur noch eine Frage der Zeit, ob jetzt 10 oder 15 Jahre und eine Frage des Geldes, wie schnell es gehen kann.
Gut, 10 Jahre ist ja ist schon noch eine gewisse Zeit und bis dahin gibt es ja keine Alternative dann quasi zu lebenden Herzen, oder? für die Transplantation?
Also als Überbrückung, ne, das, was wir aktuell auf dem Markt haben, das muss ich auch immer wieder erwähnen, weil die Leute es einfach nicht verstehen, dass wir momentan für die Linksherz-Unterstützungssysteme ein verfügbares System haben von einer Firma. Also du musst dir mal so vorstellen, als würde es von einer Firma nur ein Knieprothesenmodell geben, ja. Und von was die totalen Kunstherzen betrifft, haben wir momentan aktuell zwei Kunstherzsysteme, die auf dem Markt sind, die auch implantiert werden dürfen. Einmal dieses pneumatische 70 Dezibel laute Gerät aus den 60ern, so ähnlich, und halt ein französisches Modell, was aber ziemlich groß ist und das ich noch beweisen muss in der Langzeitfolge dann. Also wir haben momentan drei Systeme. Einmal als Unterstützung und zwei als totale Kunstherzen, die wir einsetzen dürfen. Und das ist ja schon allein fatal genug, dass wir auf so wenige Geräte angewiesen sind. Ja. Und immer wenn ich das so erzähle, entweder wird es überhört oder man zuckt mal ganz kurz und dann vergisst man es sehr schnell wieder. Aber das ist schon eine sehr risikobehaftete Geschichte, dass wir so wenig auf dem Markt haben und angewiesen sind tatsächlich vornehmlich auf die Amerikaner. Und da gilt es, sich zu bewegen, ehrlich gesagt. Ja.
Aber das ist ja, so wie du das beschreibst, ist ja immer der Tod quasi ein relativ hohes Risiko oder eine hohe Möglichkeit. Wie gehst du dann persönlich damit um, wenn einer deiner Patienten stirbt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das eine hohe emotionale Belastung ist.
Am Anfang ja, tatsächlich, ne, weil du jetzt wirklich, weil wir mit der herzinsuffiziente Patienten sind chronisch leidende Patienten. Das sind Patienten, die jahrelang sehr viel gelitten haben und dann auch die Operation auch nicht ohne ist, auch der postoperative Verlauf nicht ohne ist und man baut schon einen engeren Kontakt auf als zu denjenigen, wo man nur eine Klappe einsetzt. Und am Anfang war das sehr, sehr emotional tatsächlich für mich, wenn ein Patient danach verstorben ist und weil du natürlich die Mühe, die du da reingesteckt hast, dir dann überlegst, der Aufwand für die Patienten, auch Angehörigen, für die leidest du ja auch mit, weil du siehst, wie sehr sie auch mitleiden mit der ganzen Nummer. Aber irgendwann wird's auch tatsächlich, muss man einfach sagen, zur Routine, auch wenn da immer eine enge Verbindung zu den Patienten ist. Und man macht sich darüber nicht mehr so viele Gedanken wie am Anfang. Das ist aber auch ein Prozess, durch das man erstmal durch muss, glaube ich. Das sage ich auch zu jedem Studenten oder zu jeder angehenden Kollegin, die da emotional betroffen sein wird in den Anfängen. Aber das verlernt man.
Kannst du dann jungen Frauen und jungen Männern empfehlen, diesen Weg oder diesen Beruf eines Herzchirurgen oder einer Herzchirurgin einzuschlagen?
Ja, natürlich. Ne? Es gibt für mich ja nichts Schöneres und das versuche ich auch der jungen Generation zu vermitteln. Es gibt natürlich auch schwierige Tage, aber wer hat die denn nicht? Ne? Ich vergleiche das immer tatsächlich mit meiner Mutter, die in der Fabrik gearbeitet hat. Die hatte auch miese Tage. Die werden wir immer haben. Also glaub nicht, dass du dann so als Dermatologe oder als HNO-Arzt immer glückliche Tage haben wirst. Es gibt immer nicht schöne Tage, Tage, wo du denkst, ach, das ist doof gelaufen alles. Aber das gehört dazu, ja. Und wenn du für die Sache brennst und das auch dir Spaß macht, dann musst du unbedingt auch dranbleiben. Es nützt ja auch jetzt nichts, irgendjemanden zu motivieren, der eh keinen Bock dazu hat, der eh denkt, ach, mir gefällt die plastische Chirurgie aber viel besser. Dann muss man die dann auch dahingehend auch animieren zu wechseln, ne? Und nicht zu sagen, bleib auf Biegen und Brechen hier, es gibt nichts Schöneres. Das ist auch natürlich der falsche Weg. Aber ich habe Spaß daran, ich habe viel Liebe dabei und versuche das zu vermitteln.
Apropos Spaß, du hast ja in dem Buch auch geschrieben, während so einer mehrstündigen OP unterhaltet ihr euch regelmäßig über Fußball. Wie kann ich mir da so ein Gespräch bei einer OP vorstellen?
Also ja, Fußball oder auch andere Themen, ne? Manchmal, wenn man auch einen wirklich blöden Tag hatte mit seinem Partner oder mit seinem Freund, denkst du dir auch, ne? Machst du dir auch erstmal die Runde am Tisch? Holst also die weise Meinung von den Kolleginnen ein, was die dazu sagen könnten und was sie zu diesem Arschloch-Moment gerade sagen würden. Oder halt Fußball. Ne? Fußball ist insofern, das habe ich im Buch erzählt, weil es tatsächlich mein damaliger Mentor und Chef war halt Aufsichtsratsvorsitzender von Borussia Mönchengladbach oder ist es immer noch. Und ich war auch Mitglied als Neusserin, muss man sich entscheiden zwischen Düsseldorf und Gladbach. Dann hat man natürlich Gladbach gewählt, wegen der Geschichte auch, wegen dem Traditionsgeschehen. Und dann war ich bei dem einen oder anderen Spiel auch manchmal dabei und dann hat man auch natürlich die Bundesliga mit diskutiert und so weiter. Aber das ist nicht nur das einzige Thema gewesen. Wie gesagt, typische Frauenthemen können auch manchmal, nachdem der Schwierigste am OP-Tisch beendet worden ist und es dem Ende zugeht, dann auch solche Themen, ja, Beziehungskram kann auch mal diskutiert werden.
Das ist echt interessant. Schaust du dir dann eigentlich auch so Arztsendungen an oder sagst du, wenn du aus der Klinik ist vorbei, dann willst du mit OP und Kittel und so nichts mehr zu tun haben? Also, oder sind so Serien wie Emergency Room oder sowas, was du dir in deiner Freizeit anschaust?
Also das macht man, glaube ich, bevor man Medizin studiert und in den ersten Jahren des Medizinstudiums, dann denkt man, ach, man ist doch eh besser als die, ne? Was erzählen die denn schon? Dann wirst du schon so nach dem Motto, ne, der bessere Schiedsrichter so ungefähr, ne? Mhm. Ich habe Chicago Hope geguckt, damals in den 90ern tatsächlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, wenn du dann mittendrin bist und dann selber operierst, dann interessiert dich das gar nicht.
Hat das was mit der Realität zu tun?
Ja, ne? Also wie gesagt, was du siehst da auch bei Emergency Room oder bei den neueren Versionen, siehst du junge Assistenzärzte, die dasselbe durchmachen eigentlich. Das ist sehr real dargestellt, muss man sagen. Und dann willst du das tatsächlich dann auch nicht mehr angucken, weil rund gemacht wirst du ja sowieso auch schon selber in der Klinik. Da musst du jetzt auch nicht noch in der Serie reinziehen.
Du hast auch ein Thema in deinem Buch angeschnitten, relativ kurz, aber das fand ich interessant. Deswegen wollte ich dich dazu mal noch was fragen. Und zwar, was genau ist Gendermedizin? Also ich habe ein paar grobe Begriffe, was das bedeutet, aber die komplexen Auswirkungen, kannst du mir kurz erklären, was Gendermedizin ist?
Also Gendermedizin, da gibt es erstmal, muss man dazu von vornherein sagen, andere Kolleginnen, die sich damit Jahrzehnte schon vorher auseinandergesetzt haben, aber nie Gehör gefunden haben. Und gerade auch in der Kardiologie, in der Herzchirurgie ist es ein ganz besonderes Thema, weil ich habe mal einmal einen Spruch gesagt, die Kunstherzen wurden von Männern für Männer entwickelt. Das habe ich gar nicht böse gemeint, ne? Die bösen Männer nur für die Männer. Ganz im Gegenteil, damals war das der Trend, dass man gedacht hat, okay, Herzinfarktprobleme ist ein typisches Männerproblem, weil es vornehmlich Männer betrifft. Dem ist aber nicht so. Das haben schon andere herausragende Kolleginnen schon vorher bewiesen in Studien, aber wie gesagt nie Gehör gefunden. Man weiß, dass halt Herzprobleme zu 50% Männer als auch zu 50% Frauen betreffen können. Nur unterscheiden sich diese in ihren Symptomen. Das ist jetzt auch mittlerweile bekannt geworden und wird mehr kommuniziert, dass bei den Frauen es andere Symptome gibt, dass die Medikamente, die auf dem Markt sind für Herzpatienten, bei den Frauen eher weniger wirken, weil halt in den Studien mehr Männer berücksichtigt worden sind. Und so weiter. Und jetzt ist man halt auf dem Trip, dass man Gott sei Dank jetzt auch sagt, okay, wir müssen auch darauf Wert legen, dass auch Frauen, die in die Ambulanz kommen, jetzt nicht alle nur Übelkeit erbrechen haben, weil sie andere Schwierigkeiten haben, sondern weil sie gerade einen Herzinfarkt haben. Und deshalb ist Gendermedizin die Berücksichtigung auch des Frauenanteils in der Forschung, in der Therapie, in der Diagnostik ganz, ganz wichtig und unterschiedlich. Und es gibt Gott sei Dank jetzt auch extra Frauenambulanzen, die darauf Rücksicht nehmen, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da haben andere herausragende Frauen, wie gesagt, eine glorreiche Vorarbeit geleistet. Und deshalb sind wir jetzt auch in diesem Punkt, wo wir jetzt auch gerade sind. Ne? Damals waren es nur ein paar und jetzt ist es eine ganze Welle. Jetzt hat sich auch sehr lange gedauert, aber Gott sei Dank hat sich da jemand bewegt damals, ne? Und diese Damen werden auch interviewt. Ich werde dann zum anderen Thema mit interviewt. Und auch ich lerne nochmal dazu, wenn sie erzählen. Ne? Und wenn ich so höre, was sie da erzählen, dass sie Studien gemacht haben zwar, aber nicht interessant war für die Leute oder ach, mach mal, abgewertet wurde und ähnliches. Ne? Interessant.
Aber diese typischen Symptome bei einem Herzinfarkt, die kennt man, das sind dann die bei einem Mann auftreten. Also Atemnot, ziehende Brust. Wie schauen dann die Symptome bei einem Herzinfarkt bei einer Frau aus?
Also es hört man sehr oft, dass Übelkeit, Erbrechen natürlich ein Thema ist. Rückenschmerzen natürlich auch nochmal so ein Thema ist. Dieses Unwohlsein fühlen ein Thema ist. Diese Luftnot zwar auch bei den Frauen da ist, aber nicht so wahrgenommen wird vielleicht, ne, so mit Abgeschlagenheit und Ähnlichem. Rhythmusstörungen, wie gesagt, die bei Frauen auftreten, die dann eher anders interpretiert werden als wie beim Mann. Ne? Das sind so Sachen, die in der Ambulanz so typisch sind.
Aber gibt es dann so spezielle Indikatoren oder Symptome, wo man sagen kann, okay, diese Frau, die ich jetzt gerade sehe, hat einen Herzinfarkt, weil die Symptome, die du beschrieben hast, die sind ja, würde ich jetzt als Laie erstmal sagen, relativ unspezifisch, dass man da als Laie draufkommt, die Dame hat einen Herzinfarkt.
Ja, genau. Und auch gerade bei Frauen, die gerade erst 50 sind, ne, oder noch jünger sind eventuell. Das ist, wie gesagt, das ist ja auch mittlerweile auch ein Vorlesungsthema während des Studiums. Und deshalb wäre die neue Generation jetzt auch dahin geprimed. Es ist nicht mehr so. Man muss mal sich mal vorstellen, mein Vater, das war in den 80ern, ist mit Schmerzen, diesen typischen Schmerzen über der Magengegend zum Arzt gegangen. Und damals war noch der Trend, ne, noch nicht bekannt, dass auch in der Magengegend Schmerzen Herzprobleme sein können. Muss man sich mal so vorstellen. Ne? Aber jetzt in den 90ern und 2000ern war das dann das absolute Augenmerk. Ne? Wenn du Magenschmerzen hast, dann kann es auch das Herz sein und so weiter. Ich komme immer noch Patienten und sagen, ich habe hier Schmerzen, und dann ist es doch das Herz. Und wie gesagt, dieser Trend ist jetzt auch so, dass die Leute viel mehr geprimed werden. Auch Öffentlichkeitsarbeit wird sehr viel getan. Viele Medien konzentrieren sich da drauf. Aber wie gesagt, auch intern wird mehr jetzt darüber gesprochen. Gendermedizin ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ich vergleiche das immer mit der Frauenquote. Ne? Vorher wollte auch niemand etwas über Gendermedizin wissen, so wie die Leute jetzt aktuell über die Frauenquote. Aber es ist, man muss halt darüber reden und ja, die Leute aufklären.
Dilek, zum Schluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, der dir erfüllt werden würde, welcher wäre das?
Ui, das ist aber, kriegt man ja gar nicht mehr erfüllt heutzutage. Fragt dich erst gar keiner. Ne? Früher wurden ja immer die Wünsche von den Augen abgelesen, aber es macht irgendwie auch keiner mehr, weil jeder an sich denkt. Weiß ich gar nicht, fällt mir jetzt gar nicht so ein, ehrlich gesagt. Einfach, also ich glaube, Gesundheit haben wir jetzt mit der Pandemie auch nochmal gemerkt, wie wichtig die ist. Und wenn man dann hier und da mal so ein Ziehen hat, dann merkst du noch umso mehr, oder wenn du im näheren Familienkreis jemanden hast, der dann auch vielleicht an Corona erkrankt und siehst, wie schnell und rapide das gehen kann, denkst du dir einfach nur gesund bleiben, ne? Also wirklich, das ist manchmal so banal. Vielleicht hättest du jetzt gedacht, ich sage jetzt, ach ja, lieber Gott, lass es zu, dass die Klinik schnell erfolgreich wird und so. Aber ich möchte tatsächlich erstmal primär gesund bleiben, weil man erlebt ja so viel auch mit, die Pandemie hat es jetzt wieder aufgedeckt, aber Depressionen psychosomatische Probleme können so schnell auftreten, wenn du nicht lockerer durch das Leben gehst. Und ich wünsche mir halt wirklich, die Leute sollen einfach nett zueinander sein. Ne? Und es nützt einem niemandem etwas, wenn du dem anderen Stein in den Weg legst oder meinst, ihm jetzt was Schlechtes antun zu müssen oder ihm etwas nichts gönnst. Es bringt dich am Ende des Tages auch nicht weiter. Und ich appelliere an jeden, ne, achtet auf eure Gesundheit. Auch wenn ihr was Großes vorhabt, so wie ich eventuell, ne, immer schön locker bleiben, das Leben geht weiter, und ich wünsche mir halt nichts anderes als gute, positive Menschen um mich herum.
Ich glaube, das wäre die Lösung für viele Probleme. Wenn man sich jetzt dein Netzwerk genauer anschauen möchte oder beziehungsweise so in dieser Thematik, die du auch verfolgst, mehr einsteigen möchte, wo findet man dich da online oder wo kann man sich informieren?
Also ich habe eine Webseite tatsächlich, wo auch über meine, wo über mein soziales Engagement gesprochen wird oder worüber ich da auch schreibe. Aber ich habe ja Gott sei Dank, wenn man mich googelt heutzutage, so einige Interviews, die aufgerufen werden können. Und ich rede ja viel über die Netzwerke, wie die HerCareer, wie Wundernova, wie hier unser IBL-Projekt. Also das ist, glaube ich, gar kein Problem, darüber etwas zu finden heutzutage. Gott sei Dank. Es ist ja auch ein Prestige für mich. Ich sehe das nicht als selbstverständlich. Deshalb danke ich auch dir, dass du mir diese Plattform hier geboten hast, heute darüber nochmal zu sprechen. Weil ich nutze wirklich jede Plattform über das, was mich interessiert und wofür ich brenne. Die nächste Generation, die Herzchirurgie, die Kunstherzforschung. Das sind sehr, sehr wichtige Themen. Frauennetzwerke, Netzwerken an sich. Ne? Das sind wirklich sehr wichtige Themen. Danke.
Sehr gerne. Also deine Website verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes der Episode, dass man sie relativ schnell findet. Dilek, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die spannenden Einblicke.
Ich danke dir herzlich.